Das ist die Datenaffäre, das Horchen hinter die Kulissen der Datenanalyse. Mein Name ist Annika Bergbauer. Das Thema dieser Episode ist 1,3 Billionen Euro im Blindflug. Das Sozialbudget der Bundesregierung beträgt 1,3 Billionen Euro, also 31% des BIPs. Aber es weiß eigentlich niemand, wie das Geld wirklich verteilt wird. Fangen wir mal von vorne an. Welche Sozialleistungen gibt es überhaupt? Wie viele gibt es? Wer hat Anspruch auf die Leistung und wer nimmt die dann auch in Anspruch? Und wie viel Geld wird die Sozialleistung dann ausgezahlt? Dazu braucht es Daten, Datenzugänge und Harmonisierungen. Und in Deutschland funktioniert das noch nicht so richtig gut und im Ausland aber ein bisschen besser. Darüber spricht heute Professor Andreas Peichel. Er ist Leiter des IFO-Instituts für Finanzwissenschaft und des IFO-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen und Professor für Volkswirtschaftslehre an der LMU in München. Wir sprechen darüber, warum der Bürokratieabbau im deutschen Sozialsystem so schwierig ist. Eben weil man nicht so genau weiß, was sind die großen Kostenblöcke und welche Sozialleistungen sind eigentlich sinnvoll. Viel Spaß beim Anhören. Andreas, herzlich willkommen bei der Datenaffäre.
Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Annika.
Wir sprechen ja heute über eure Analysen mit Large Language Models, die ihr versucht habt einzusetzen für die Analysen von Sozialgesetzbüchern. Warum sind denn überhaupt diese Sozialgesetzbücher wichtig?
Die Sozialgesetzbücher und noch ein paar andere Gesetze regeln eben unseren Sozialstaat, letztlich die ganzen Sozialleistungen, die man bekommen kann. Und jetzt im Sozialgesetzbuch, da gibt es das Sozialgesetzbuch 2, da geht es um die Grundsicherung, das Bürgergeld. Es gibt das Sozialgesetzbuch 3 über die Arbeitslosenversicherung. Das Sozialgesetzbuch 12 regelt die Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter. Krankenversicherung, Pflegeversicherung, all die Dinge, die wir eben als bekommen können, als Leistungen vom Staat, für die wir teilweise Steuern zahlen, teilweise Sozialversicherungsbeiträge, wie die Einnahmen eben verwendet werden und wofür sie ausgegeben werden, welche Leistungen man dann entsprechend bekommen kann, unter welchen Bedingungen man Anspruch hat und so weiter. Das ist alles darin geregelt und es regelt somit eben den sozialen Teil unserer sozialen Marktwirtschaft.
Und erstmal wolltet ihr überhaupt erfahren, was gibt es denn überhaupt, so eine Bestandsaufnahme zu machen? Und du hast da schon geteasert, dass ihr dann eine ganz interessante Erfahrung mit der KI gemacht habt. Vielleicht erzählst du mal, was so euer Herangehen dazu war, was ihr eigentlich herausfinden wolltet und wo da KI tatsächlich nicht weiterhelfen konnte.
Ja, gerne. Also vielleicht zum Hintergrund. Wir haben am IFO-Institut hier in meinem Bereich, wir haben so Simulationsmodelle, mit denen wir das deutsche Steuer- und Transfersystem analysieren können. Also wir modellieren die Einkommenssteuer, die Umsatzsteuer, aber auch so Sachen wie Kindergeld, Bürgergeld, Arbeitslosengeld und so weiter. Und das heißt also die ganzen Steuern, die man zahlen muss als Bürgerin oder Bürger, wenn man Geld verdient, aber auch die ganzen Leistungen, die man bekommen kann, je nach Lebenssituation, eben wenn man arbeitslos wird oder Kinder bekommt oder eine Behinderung hat und so weiter. Da gibt es ja ganz viele Leistungen in unserem Sozialstaat und da wollten wir einfach wissen, wie gut ist eigentlich unser Modell an der Realität dran. Und das ist schon etwas, was wir schon seit vielen Jahren machen und wir hatten dann immer wieder in der Vergangenheit Hiwis eingesetzt auch. Und natürlich selbst in die Gesetzbücher geschaut, aber auch Hiwis, die dann versucht haben, okay, welche Leistungen gibt es und haben wir alle wichtigen Dinge. Wir haben natürlich sozusagen geschaut, erstmal, was steht im Sozialbudget drin und so weiter, was sind die großen Ausgabenposten, aber wir wollten natürlich möglichst genau auch ins Detail gehen und jede einzelne Leistung erfassen. Und wir hatten in der Vergangenheit immer so eine Liste, da waren so 170, 180 Leistungen drauf und dann haben wir gedacht, okay, vielleicht mittlerweile, nachdem dann so Large Language Models wie ChatGPT und andere auf den Markt kamen und immer besser wurden, okay, also wir haben bestimmt was übersehen, wie kann uns die KI helfen? Und dann haben wir halt verschiedene Modelle verwendet, aber der erste Prompt, sage ich mal, im Prinzip bei ChatGPT war sowas, wie viele Paragraphen hat eigentlich das Sozialgesetzbuch oder die Sozialgesetzbücher sind ja mehrere. Und dann hat sich herausgestellt, dass diese Frage zu beantworten für jedes Large Language Modell, das wir verwendet haben, gar nicht so einfach war. Weil es eben das Problem ist, also die erste Antwort war, dass man versucht hat, in irgendeiner Form einen Text zu finden, wo so etwas drin stand.
Ah ja, ah, gar nicht selbst zu zählen.
Das sozusagen versucht wird aus irgendeinem Text und dann waren die Antworten sowas, ja, es gibt viele oder es gibt über 2000 oder irgendwas in die Richtung. Und dann hat man halt immer mehr versucht, besser zu prompten und zu sagen, okay, ja, jetzt lad das doch mal runter oder hier sind die PDF-Dateien, zähl doch mal bitte, wie viele sind das denn? Und dann kamen sehr kreative Lösungsversuche, wie es wurde geschaut, wie viele Sozialgesetzbücher gibt es. Also es geht bis Sozialgesetzbuch 14, aber ich glaube, das 13. ist wegen juristischem Aberglaube gibt es das nicht. Und ich glaube, ein anderes fehlt auch. Es sind, glaube ich, 12 Sozialgesetzbücher tatsächlich. Und dann hat das Modell genommen, okay, Sozialgesetzbuch 1, die höchste Paragraphennummer ist die, Sozialgesetzbuch 2, das ist die höchste Paragraphennummer und hat diese zusammenaddiert. Was jetzt erstmal so eine als erste Vorgehensweise vielleicht nicht so schlecht ist, aber wenn man sich ein bisschen genauer auskennt, weiß man, dass es zahlreiche Paragraphen mittlerweile weggefallen sind, also die höchste Paragraphennummer nicht der Anzahl der Paragraphen entspricht. Und außerdem gibt es in vielen Fällen auch so Sachen, dass es Paragraph 32a, b, c, d gibt, was wiederum alles eigenständige Paragraphen sind. Und das heißt also, dieses Addieren führte nicht weiter und wir haben es dann nicht geschafft, mit irgendeinem Modell am Ende tatsächlich einen sozusagen Prompt zu machen, der das selbst tatsächlich auf eine vernünftige Zahl gekommen ist. Und am Ende, was wir dann gemacht haben, ist mit etwas anderen Tools, dass wir im Prinzip alle Paragraphen reingeladen haben und dann einfach selbst gezählt haben. Also
Na
dann
krass,
einen
ja.
Code geschrieben haben, ein Programm, was das entsprechend gezählt hat.
Habt ihr das mit Python gemacht dann, oder?
Genau,
Ah
ja,
ja,
genau. Aber
ganz
sozusagen, also
klassisch.
da, wo sozusagen das Modell an sich konnte das nicht, man musste es selbst eben Code produzieren. Natürlich wiederum mit Hilfe von Tools kann man das ja auch mittlerweile recht einfach machen und recht schnell. Aber es war für mich doch überraschend, sozusagen, wie mit so teilweise so einfachen Aufgaben oder vermeintlich einfachen Aufgaben es dann doch nicht so gut funktioniert hat.
Und was habt ihr jetzt bei eurer Analyse eben beim Vergleich zu, ihr habt euer Standardmodell, wie ihr das immer simuliert, und ihr habt jetzt mal wirklich nachgezählt, was habt ihr da rausgefunden?
Nee, also wir haben erstmal herausgefunden, dass es jetzt in den Sozialgesetzbüchern, also wir haben das letztes Jahr, ich glaube im September oder Oktober veröffentlicht, zunächst mal eine Datenbank. Also was wir veröffentlicht haben, ist eine kleine Pressemitteilung, ein bisschen eine Beschreibung des Vorgehens und dann eine Liste mit all diesen Leistungen und aber vor allem ein GitHub-Repository, wo wir dann praktisch unsere Datenbank hochgeladen haben und wir haben die Leute eingeladen, sozusagen sich das anzuschauen und zu kommentieren. Und also was wir gefunden haben, zunächst mal zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, haben wir gesagt, okay, es gibt mindestens 502 Sozialleistungen, auf die man separat Anspruch haben kann, je nachdem, wenn man eben Voraussetzungen erfüllt. Das hängt teilweise daran, ob man Kinder hat oder ob man eine Behinderung hat, ob man ein bestimmtes Alter hat, ob man Einkommen erzielt oder nicht und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist das, was wir jetzt erstmal denken, was alles Sozialleistungen sind. Hier ist unsere Definition davon. Und dann gesagt, okay, schreibt uns bitte oder ihr könnt sozusagen einen Push-Request da machen, wenn ihr denkt, dass irgendeine Leistung zu viel ist oder doppelt oder was gestrichen werden sollte. Oder wenn bitte was zu ergänzen ist, wenn wir irgendwas übersehen haben. Und bisher haben wir einige Rückmeldungen bekommen. Wir haben bisher noch niemanden gesagt, ihr habt irgendwas zu viel oder doppelt drin, aber wir haben noch mal so 30, 40 zusätzliche Leistungen genannt bekommen, die wir bisher nicht gesehen hatten, weil wir teilweise auch die Gesetze gar nicht auf dem Schirm hatten. Also es gibt zum Beispiel auch unter bestimmten Fällen sogenannte Prozesskostenhilfen und so weiter. Und das ist wiederum in anderen juristischen Gesetzen geregelt, die wir jetzt erstmal nicht als im Sozialbereich verortet hatten. Aber auch da ist es letztlich eine Sozialleistung für Menschen, die sich das sonst nicht leisten können.
Und die Idee ist ja jetzt nicht nur sozusagen einfach mal durchzuzählen, wie viel gibt es und was gibt es, um da einen Überblick zu schaffen, sondern ihr wollt ja dann drauf blicken, was hat eigentlich der Sozialstaat für Ausgaben. Das heißt, ihr habt dann wahrscheinlich eben gematcht, für welche Sozialleistungen wird wie viel an wie viele Menschen ausgegeben, um dann zusammenzurechnen, auf welches Budget kommen wir denn dann da eigentlich?
Ja, das wäre schön, wenn das ginge. Also das wollten wir machen, aber das geht leider so nicht. Was wir gemacht haben, ist in der Tat, also es gibt das sogenannte Sozialbudget der Bundesregierung, das veröffentlicht immer das Arbeits- und Sozialministerium. Wir haben aktuell das von 2024, das für 2025 kommt im Laufe dieses Jahres und dann steht dann drin, okay, das gesamte Sozialbudget beträgt ungefähr 1,3 Billionen Euro, das sind so etwa 31% des Bruttoinlandsprodukts. Und dann, wie sich das verteilt auf die Krankenversicherung, die Rentenversicherung. Aber in dem Sozialbudget, in dieser Summe, sind auch betriebliche Altersvorsorge drin und andere Leistungen. Und dann sieht man, okay, was kommt von den Sozialversicherungen, was von den Haushalten und was von den Unternehmen. Aber das sehr aggregiert. Und jetzt sozusagen ein Mapping zwischen den Einzelleistungen, die es gibt, und diesen 500 Einzelleistungen und diesen Ausgaben hinzubekommen, das ist so nicht möglich, weil das ist in diesen Daten gar nicht in so einem Detailgrad drin. Und das andere ist eben, dass es in vielen Fällen wir gar nicht wissen. Also was wir am liebsten wissen würden, ist für jede dieser Leistungen, wie viele Personen haben eigentlich Anspruch darauf? Wie viele der Personen, die Anspruch haben, nehmen die Leistung auch tatsächlich in Anspruch? Was bekommen die im Durchschnitt? Also wie hoch sind die Gesamtkosten im Bereich der Leistungserbringung und wie hoch sind die jeweiligen Verwaltungskosten, die damit einhergehen? Um dann zu schauen, okay, was kostet uns das insgesamt, die jeweilige Leistung? Ist die zielgenau? Und sozusagen die Frage, braucht es das eigentlich oder kann das weg? Oder wo, an welcher Stelle muss es vielleicht ein bisschen mehr sein, weil das eigentlich was eine wichtige Leistung ist, die so gar nicht ankommt oder gar nicht funktioniert. Aber dazu fehlen einfach die Daten. Also das gibt es auf keiner Ebene, dass man eben die entsprechenden Daten für diese detaillierten Leistungen alle hat. Und deswegen ist es relativ schwierig zu sagen, jetzt, also von diesen 500 Leistungen braucht es die eigentlich alle oder könnten wir es nicht auch mit 50 Leistungen schaffen?
Und wieso gibt es die Daten nicht? Also kriegt ihr da keinen Zugang, weil das die öffentliche Verwaltung nicht der Wissenschaft zur Verfügung stellt? Oder wird das im Bund oder in den Ländern dann gar nicht erhoben?
Also diese Leistungen jetzt, diese 500 Leistungen, vielleicht erst nochmal, das sind alles Leistungen, die auf Bundesebene einheitlich geregelt sind. Teilweise ist natürlich je nach Zuständigkeit das schon bei den Kommunen und Landkreisen und so weiter in der Umsetzung. Aber was man vielleicht noch sagen soll, es gibt zusätzlich natürlich noch weitere Leistungen auf Landesebene oder auf kommunaler Ebene. Also in Bayern gibt es das bayerische Pflegegeld, das bayerische Familiengeld und so weiter. Und sowas gibt es auch in anderen Bundesländern. In München gibt es einen Sozialpass, womit man kostenlos Eintritt in bestimmte Dinge bekommt, wie Schwimmbäder und so weiter, wenn man bestimmte Bedingungen erfüllt und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe von zusätzlichen Leistungen. Aber es ist in der Tat so, dass die Daten anscheinend in dem Umfang gar nicht erhoben werden, also gar nicht zur Verfügung stehen und auch gar nicht ja, letztlich erhoben werden. Und ich denke, dass die meisten, also wenn man diese Anfrage an das Arbeitsministerium stellen würde, wie viele Leute bekommen eigentlich diese jeweiligen Leistungen, wer hat jeweils Anspruch auf diesem Detailgrad, dann wird die Antwort lauten, dazu liegen der Bundesregierung keine Daten vor. Und das ist halt schon etwas erschreckend, würde ich mal sagen.
Absolut, weil dann, wir reden ja immer ganz viel über Bürokratieabbau und ich als Beraterin habe immer so gelernt, wir fangen mit der Sache an, die am größten ist, wo am meisten Geld drin verschwindet. Wie können wir die besser machen? Aber wenn wir das nicht wissen, dann können wir ja auch gar nicht den Bürokratieabbau in der öffentlichen Verwaltung angehen und entscheiden und priorisieren.
Ja, auf jeden Fall. Und wir wissen auch gar nicht jetzt sozusagen, also wir wissen, dass wir aufgrund des demografischen Wandels jetzt steigende Kosten relativ zu den Einnahmen haben werden in der Sozialversicherung, vor allem Gesundheit, Pflege, Rente. Und da wird es natürlich sehr darauf ankommen, wirklich auch in der Zukunft zum einen die Bürokratiekosten nicht weiter zu erhöhen, aber auch zu schauen, dass wir das Geld, was wir haben, das knappe Geld auch effizient einsetzen. Und jetzt bei all diesen Maßnahmen und auch dem entsprechenden Verwaltungsaufwand weiß man gar nicht, ob das jetzt der Fall ist. Also es kann ja durchaus sein, dass das alles so, wie es ist, sinnvoll ist und Sinn macht. Aber es wäre schön, das mal zu evaluieren und beurteilen zu können. Das Bauchgefühl ist natürlich die erste Reaktion immer, braucht es wirklich so viel?
Genau, also das haben wir ja jetzt in Unternehmensdaten in den letzten Jahren ganz viel versucht, evidenzbasiert abzulösen, mehr mit Daten und Analysen zu arbeiten. Und das wäre natürlich toll, wenn das in der Verwaltung auch passiert. Wie habt ihr denn dann in eurer Studie weitergemacht? Habt ihr dann an dem Punkt abgebrochen oder konntet ihr das irgendwie approximieren?
Also wir haben jetzt erstmal sozusagen, was wir gemacht haben, ist erstmal diese Datenbank tatsächlich zu veröffentlichen, mit der Bitte, also zum einen ein bisschen Aufmerksamkeit dafür zu generieren für dieses Thema und auch letztlich zu schauen, ob wir irgendwas vergessen haben. Und wir versuchen natürlich an unterschiedlichen Stellen an entsprechende Daten zu kommen. Und es ist jetzt ja so, also theoretisch müssten zu jeder dieser Leistungen ja die Daten vorliegen, denn wenn man irgendeine staatliche Leistung in Anspruch nimmt, muss man es irgendwo beantragt haben, muss es irgendeine Transaktion geben, also es muss in irgendeiner Form, müssen diese Daten ja vorliegen. Sie werden halt einfach bisher nur nicht systematisch gesammelt und ausgewertet. Und das könnte man, glaube ich, relativ einfach angehen, weil die Daten letztlich ja in den Systemen vorhanden sind. Man muss es sozusagen nur entsprechend die entsprechenden Auswertungen an der richtigen Stelle sozusagen einbauen. Und dann geht das eigentlich ist das automatisierbar mit relativ wenig Aufwand und relativ wenig Kosten. Es ist ja jetzt nicht so, dass neue Daten erhoben werden müssten eigentlich, weil im Prinzip jedem dieser Leistung liegt ja ein Prozess zugrunde. Und die Hoffnung ist ja, dass das möglichst weitgehend alles digitalisiert ist. Und es sollte zumindest alles sehr einfach digitalisierbar sein, wenn es das noch nicht ist. Aber das ist halt immer das große Problem. Das andere Problem ist in Deutschland natürlich, also wir haben diese föderalen Strukturen und wir haben natürlich auch die kommunalen Strukturen, dass wir halt ja überhaupt nicht einheitliche Systeme verwenden. Also ich weiß jetzt nicht, wie es im Bereich der jetzt bei der Leistungsgewährung ist, weil ich da noch bisher keinen Überblick gefunden habe, aber allein bei der Einkommenssteuer. Wir haben eine einheitliche Einkommenssteuer für ganz Deutschland. Wir haben das gleiche Formular, egal ob ich das jetzt in Bayern oder in Hessen oder in Berlin meine Einkommenssteuer zahle. Ich verwende das gleiche Formular, ich verwende das Elster-Portal im Zweifelfall. Die zugrunde liegenden Softwaresysteme sind aber auf Landesebene in den Landesfinanzbehörden. Und wenn wir haben, ich glaube, es sind 6 verschiedene IT-Systeme, Software-Systeme, die dahinter liegen. Also Bayern hat natürlich ein eigenes, Baden-Württemberg ein anderes, NRW ein anderes. Ein paar Länder im Norden und im Osten haben sich zusammengeschlossen. Aber auch da ist es so, dass wir ganz unterschiedliche Systeme haben. Und aus dem gleichen Datensatz, aus der gleichen Einkommensteuererklärung, macht das eine Land, produziert 10.000 Kennziffern und das andere Land 50.000 Kennziffern aus den gleichen Inputdaten, weil einfach die Systeme nicht harmonisiert sind. Und im Bundesfinanzministerium gibt es seit den 70er Jahren ein Referat, das den Referatstitel Konsens trägt, was im Wesentlichen zur Aufgabe hat, diese Softwaresysteme zu vereinheitlichen und insgesamt diese Sachen zu harmonisieren. Und das ist eben, wenn wir das schon nicht hinbekommen, wenn wir noch nicht mal einheitliche Systeme haben, das bedeutet natürlich auch extrem hohe Kosten, weil jede Gemeinde, jedes Land muss eigene Systeme unterhalten, anstatt dass man ein einheitliches hätte, was man dann auch entsprechend zentral warten und updaten, aktualisieren könnte.
Absolut, aber das ist so ein ganz, ganz klassisches Problem, was ich in der IT, in privaten Unternehmen immer wieder sehe. Diese Vereinheitlichung von Systemen und sich darauf einigen, welche Felder behalten wir jetzt und was kann weg. Ganz schwierig und große Aufgabe, die auch viel mit Fingerspitzengefühl und Stakeholder-Management zu tun hat. Wie machen es denn andere Länder, andere EU-Länder oder international? Kennst du da gute Beispiele für Länder, also wir haben immer Estland im Kopf, aber hast du vielleicht auch aus der Forschungsperspektive Länder, wo du sagst, oh, da gibt es super tolle Daten und da können wir das genau uns angucken?
Ja, also Estland wird immer genannt, was ich glaube, was sozusagen Vorreiter ist, als jetzt zum einen als EU-Land, aber eben was auch das ganze Thema Digitalisierung des Staates und Bürokratie und so weiter angeht. Es gibt im Prinzip zwei Dinge, glaube ich, wo man in Estland noch immer persönlich beim Amt erscheinen muss, und das ist Eheschließung und Ehescheidung. Das kann man noch nicht komplett online machen, was ja auch sinnvoll ist, weil das doch schon ein ziemlich starker juristischer Vertrag ist, den man da abschließt, dass man da noch persönlich erscheint. Aber ansonsten, bei fast alles andere geht online, und auch in vielen nordischen Ländern insgesamt ist es auch so, dass viele Sachen ganz, ganz automatisch sind, dass man vorgefüllte Steuererklärungen bekommt, dass man E-Mails bekommt, hier, Sie haben Anspruch auf dieses oder jenes, wollen Sie das haben, dann klicken Sie hier, oder hier ist Ihre Steuererklärung, schauen Sie nochmal drüber, bestätigen Sie es, wo man, glaube ich, deutlich weiter ist. Und auch in den Ländern ist es oft auch so, dass die Daten, die eben durch administrative, bürokratische Prozesse, Register erhoben werden, mehr oder weniger ohne großen Zeitverzug dann direkt in den Systemen sind und auch auswertbar sind. Also ich weiß noch, in der Pandemie im Februar, März 2020, als das losging, Anfang Mai 2020 kam eine Studie aus Norwegen heraus, die die Arbeitsmarktauswirkungen des Lockdowns Mitte März und bis Mitte April 2020 analysiert hat. Mit praktisch 2 Wochen Zeitverzug konnte man sehen, welche Personen wie betroffen waren und so weiter. Und das ist in Deutschland undenkbar. Wenn wir jetzt mit Steuerdaten, Einkommensteuerdaten arbeiten, dann haben wir jetzt aktuell die Daten von 2020. Also das ist mit 5, 6 Jahren Zeitverzug. Ich war vor 2 Jahren, im Februar 2024, waren wir zu einem Forschungsaufenthalt in Australien. Und als Australien in Melbourne angekommen sind, war kurz vorher im Dezember ein Zyklon in Australien, im nördlicheren Bundesstaat Queensland. Und mit recht großen Überschwemmungen und Zerstörungen auch im Tourismusbereich und so weiter. Und dann habe ich mich so ein bisschen dafür interessiert, okay, was sind denn da jetzt so die Auswirkungen vielleicht, wie hat das sich jetzt ausgewirkt auf den Arbeitsmarkt? Und dann habe ich dann meine Ansprechpartnerin in Melbourne an dem Institut gefragt, ab wann kann man denn sich das ungefähr in den Daten anschauen? Dann hat er gesagt, ja, war so Mitte Februar, ja, schauen wir mal, ich habe die Daten hier bis Ende Januar auf Zugriff auf über meinen Rechner. Und dann konnte man halt genau sehen, wer wie betroffen war, welche Personen entlassen wurden, welche Personen welche Selbstständigen irgendwelche Hilfen beantragt hatten und so weiter. Man konnte sich sehr detailliert genau anschauen und Auswirkungen, Verteilungswirkungen und so weiter dieser Naturkatastrophe berechnen, mehr oder weniger in Echtzeit. Und damit kann man natürlich auch viel besser die Politik informieren und sagen, okay, so und so viele Leute sind davon vielleicht jetzt betroffen, das sind eher ärmere, das sind die und die Regionen sind stark betroffen, und dann auch viel zielgerichtete entsprechende Hilfsmaßnahmen entwickeln und designen.
Wir versuchen ja jetzt mit unserem Podcast und du auch mit all deinen Engagements da die Aufmerksamkeit drauf zu lenken, dass es diese Datenlücken gibt und dass sich da was ändern muss. Aber wir können ja nicht nur, also gibt es da irgendwie, das weiß ich nicht, Wissenschaftlerinnen sich zusammenschließen und sagen, hier, ihr müsst noch mal mehr Daten erheben, mehr Daten freigeben. Gibt es da irgendwelche Initiativen, die du kennst, wie wir da jetzt wirklich mal vorankommen und nicht immer ja, sagen, in Deutschland gibt es halt die Daten nicht und andere Länder machen es so gut?
Ja, also natürlich, es gibt viele Initiativen. Also im Moment läuft ja auch ein Gesetzgebungsprozess zum sogenannten Forschungsdatengesetz. Da steht in den Entwürfen, bisher steht sehr viel Gutes drin, das würde viele Sachen verbessern. Was man gesehen hat in den vergangenen Jahren, auch in unseren Nachbarländern, zuletzt in Österreich, wo es eben dann auch entsprechend, hieß es die sogenannte Plattform Registerforschung, das war auch ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen und auch Leuten aus der Verwaltung, die gesagt haben, okay, wir müssen da besser werden. Und dann hat man es geschafft, so lange sozusagen Aufmerksamkeit, Lobbyarbeit letztlich auch zu betreiben, bis ein Gesetz beschlossen wurde, was jetzt dazu führt, dass in Österreich vieles viel besser funktioniert als bei uns mittlerweile. Und alle anderen Nachbarländer, also es sind nicht nur die nordischen, skandinavischen Länder, das Holland ist, ob das Frankreich ist. Überall hat man mittlerweile viel besseren Zugang zu Daten als bei uns. Was das bei uns, also was gar nicht so das Thema ist, ist tatsächlich das Erheben der Daten, sondern das Verwenden der Daten. Also die meisten Daten sind da. Die werden eben erhoben in irgendwelchen Systemen und dann aber für nichts anderes verwendet und sozusagen bleiben in ihren Silos verschlossen liegen. Und man müsste sozusagen die Daten eben verwendbar machen und verknüpfbar machen mit anderen Datensätzen, um eben dann die entsprechenden Analysenmöglichkeiten machen zu können. Und so bisher wird es immer die Daten nur für den einen Prozess letztlich erhoben. Und verbleiben dann in diesem Silo. Und jetzt im, also es gibt, was es ja schon länger gibt, ist den sogenannten Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten, wo verschiedene Vertreter aus Institutionen drin sind, wo auch die verschiedenen relevanten Fachgesellschaften der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften immer Mitglieder wählen und die auch sozusagen die ganzen Forschungsdatenzentren, die es an Forschungsinstituten wie am IFO beispielsweise gibt, akkreditieren und darüber eben dann auch immer wieder Positionspapiere schreiben und auch entsprechende Lobbyarbeit machen. Und ich selbst bin auch in einer Arbeitsgruppe des Vereins für Sozialpolitik, also der deutschsprachigen Ökonomen-Ökonominnenvereinigung, wo wir auch jetzt in den letzten Jahren sehr viel auch Papiere veröffentlicht haben, aber auch im Hintergrund versuchen, eben sehr viel für das Forschungsdatengesetz, was jetzt kommt, zu werben, haben Gastbeiträge veröffentlicht und sind natürlich auch immer wieder im Gespräch mit Politikern. Und man merkt, also ich selbst habe schon sehr, sehr lange immer wieder darauf aufmerksam gemacht, auch bevor ich in München war, in Mannheim, haben wir auch schon Gutachten geschrieben und Stellungnahmen, was man eigentlich tun müsste. Aber man merkt das jetzt immerhin mit der Pandemie oder als wir gemerkt haben, dass wir eigentlich gar nichts wissen und komplette Politik im Blindflug machen müssen, dass ein bisschen Bewegung zumindest reingekommen ist und jetzt eben diese Initiative für das Forschungsdatengesetz zumindest läuft. Und ich hoffe, dass ich damit es soll ja bis Ende des Jahres durch den Gesetzgebungsprozess durch sein. Ich hoffe, dass das klappt, weil das wäre wirklich wichtig, dass wir da endlich vorankommen.
Super, das hört sich nach Anschub an. Ich werde auf jeden Fall nochmal aktuelle Infos zum Forschungsdatengesetz als auch zu eurer Datenbank, die ihr veröffentlicht habt, in die Shownotes packen. Jetzt haben wir schon eine ganze Weile gesprochen, Andreas. Was können denn jetzt unsere Zuhörerinnen und unsere Zuhörer aus dem Gespräch für ihren Alltag mitnehmen? Was können die vielleicht anders machen oder sich merken zum Thema Datenzugänge zu öffentlicher Verwaltung?
Also ja, die Datenzugänge Daten der öffentlichen Verwaltung sind noch sehr schlecht in Deutschland, überall besser. Es wird hoffentlich besser in Deutschland. Was man auch mitnehmen sollte, ist, dass es sehr viele Sozialleistungen gibt und man gerne mal in unsere Datenbank schauen kann und schauen, ob man nicht doch noch auf irgendwas Anspruch hat, was man bisher noch nicht wusste. Also gerade auch eine Leistung, die sehr stark ausgeweitet wurde in den letzten Jahren, ist das Wohngeld, also Unterstützung bei sehr hohen Mietkosten. Und das ist insbesondere, glaube ich, für Rentnerinnen und Rentner, ich weiß jetzt nicht, ob die so zur Zielgruppe gehören, ich hoffe auch von deinem Podcast, in größeren Städten, wo die Kosten doch teilweise recht hoch gegangen sind, etwas, wo man mal draufschauen sollte. Und ansonsten, ja, beim Verwenden von Large Language Models immer aufpassen. Da kommt da kommt immer wieder mal Quatsch raus. Also das ist, glaube ich, auch was, wo man nicht einfach immer alles glauben sollte.
Ja, danke auch, dass du das nochmal mitbetonst. Ich glaube, wir sagen das fast in jeder zweiten Episode, aber ich merke in der Praxis, dass das immer noch nicht so in den Köpfen drin ist.
Ja, genau. Es ist wie mit jedem Tool. Also es ist für viele Dinge super, aber man muss halt genau wissen, was es tut und für was man es verwenden kann und für was nicht.
Wunderbar. Dann Andreas, vielen Dank, dass du heute so Gast bei der Datenaffäre warst.
Ja, vielen Dank dir.
Das war die Episode 1,3 Billionen Euro im Blindflug. Andi und ich sprachen darüber, welche Daten es zu dem großen Ausgabenposten Sozialbudget der Bundesregierung überhaupt gibt. Er berichtete von seinem Forschungsprojekt, die Sozialleistung erstmal durchzuzählen. Das ForscherInnen-Team ist auf 507 Sozialleistungen gekommen und ich verlinke euch den Datensatz dazu in den Shownotes und auf datenaffäre.com. Sehr spannend fand ich Andys Beschreibung der Herausforderung, die Paragraphen mit einem Large Language Model zählen zu lassen. Ihr seht da auch schon ein bisschen den Widerspruch Language, Sprache und Zählen. Und ich glaube aber, da fallen wir oft drauf rein, einem Language Model Dinge zu geben, was es vielleicht gar noch nicht so gut kann. Und dass die Forscherin dann doch auf das gute alte Python als Programmiersprache zurückgegriffen haben. Wer dann Anspruch auf Sozialleistungen hat und diese auch abruft und wie viel Geld dann jeweils ausgegeben wird, die Sozialleistung, lässt sich leider nicht berechnen, weil der Bund die Daten nicht zusammenstellt. Obwohl ja eigentlich die Daten in digitaler Form vorliegen müssten. Es müsste halt mal jemand die Daten aus den verschiedenen IT-Systemen in einem Bericht zusammenstellen. Anni blickt jedoch trotzdem optimistisch auf dieses Thema, denn es gibt das geplante Forschungsdatengesetz und wir hoffen, das geht dann durch und wird so erfolgreich wie gehofft, und ich verlinke das euch auch in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören bei der Datenaffäre.